Ich begrüße recht herzlich Sergej Lochthofen und wünsche Ihnen einen wunderbaren, kalten, knackigen Morgen. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen. Geht's Ihnen gut?
Guten Tag. Ich dachte, Sie wären eingefroren. Naja, eigentlich ist es ein bisschen früh. Ich habe heute mal auf die Wetter-App geschaut. Dort, wo ich geboren bin, Wolkuta, sind es minus 32 Grad. Also geht es uns doch hier sehr schön. Wir sollten vielleicht in T-Shirts bleiben.
Minus 32 Grad, das ist doch unvorstellbar. Kann der ein Mensch überleben? Geht das überhaupt, wenn man rausgeht?
Ja, wenn man sich darauf einstellt, Sie merken ja, dass diese russische Kälte, die da kommt, manche sagen sogar, es gibt den Begriff russische Peitsche. Das heißt, vom Ural bis hierher ist ja kein Gebirge mehr dazwischen. Wenn das richtig da reinpfeift, das ist ein bisschen wie in Nordamerika, wenn der Blizzard kommt, dann kommt wirklich richtige Kälte hier rein und über dem Kontinent wird sie auch nicht irgendwie aufgewärmt wie über einem Meer. Und dann kommt das hier zumindest den Rändern an. Da oben, wenn das eine trockene Kälte ist und man ist darauf eingestellt, kann man ganz gut leben. Aber wenn Wind dazu kommt, ist es unangenehm.
Sie lächeln nur über die Temperaturen, aber man muss natürlich trotzdem aufpassen. Eisige Temperaturen oder zumindest eisiges Klima scheint ja auch bei der CDU zu sein. Da ist von Zensur die Rede, aber jetzt ist doch alles wieder gut, wenn die Gegnerinnen und Gegner eingebunden sind ins Kabinett, dann scheint doch alles zu klappen bei der CDU, oder?
Naja, die Merkel hat wieder ein sehr cleveres Manöver vollzogen. Sie hat natürlich bei der SPD gesehen, wie schnell das passiert, dass man sich selbst in die Krise redet und zerlegt und dann Kevin die einzige Hoffnung ist in so einer Situation. Das wollte sie vermeiden, das hat sie mit der Wahl der Generalsekretärin schon gemacht, da war schon die erste Luft raus. Jetzt hat sie ein paar Leute mit in die Regierung aufgenommen, von denen man noch gar nicht weiß, ob die was können. Der berühmte Jens Spahn, von dem so viel geredet wird, außer ein bisschen Blabla hat man von ihnen ja nichts gesehen. Und ich bin ja immer gespannt, ob die Umarmung von Angela Merkel er überhaupt überlebt.
Da sind ja schon einige erquetscht worden. Die CDU ist das eine, die SPD das andere. Der Unsicherheitsfaktor bleibt, dass die No-GroKo-Befürworter doch noch eine Chance haben, oder ist das Ding gegessen?
Ich würde eher sagen, es ist gegessen, weil es ja auch vernünftig ist. Es gibt ja ein paar besonnene und vielleicht auch nachdenklichere Leute in der SPD, die Alternativen sich anschauen, die sehr ungewiss sind. Das mag jemand mit Mitte 20 oder Mitte 18 anders sehen. Da ist die Welt noch offen und man riskiert gerne mehr etwas. Aber bei der guten alten SPD geht es schon ums Überleben. Bei der ganzen Geschichte, wenn man sieht, dass sie fast einstellig wird langsam im Osten. Das heißt, da muss man sehr konzentriert für Ruhe sorgen und zusehen, dass man in der Regierung tatsächlich punkten kann und das nach außen hin noch verkauft. Das ist das eigentliche Problem. Das heißt, die Angst davor, dass man das, was man macht, nicht verkaufen kann. Aber das ist ein Problem der SPD, nicht nur, wenn es um den Minister geht, sondern der ganzen Partei. Das heißt, da fehlt einfach Selbstbewusstsein, ein bisschen Biss bei der ganzen Geschichte. Aber Sie sind ja ganz schnell drüber hinweggegangen. Ich meine, bei der CDU ist ja noch das Thema, was ja der Merkel am Bein hängt, der Osten vertreten ist. Sie selbst behauptet ja nach wie vor, dass sie aus dem Osten kommt. Insofern wird das noch spannend, ob da das Gemaule aus dem Osten noch länger andauert, wenngleich ich sagen muss, wenn man die SPD nicht wählt, die CDU abstraft, muss man sich ja nicht wundern im Osten, wenn man am Ende niemanden mehr hat, der in Berlin für einen fürspricht. Das ist einfach die Konsequenz auch aus dem Wahlverhalten im Osten, speziell Thüringen oder Sachsen.
Sie haben es angesprochen. Vor einigen Jahrzehnten, da gab es noch in der Erziehung so moralische Kategorien und da gab es sogenannte schlechte Wörter, die man nicht sagt. Wenn man diese schlechten, bösen Wörter gesagt hat, die durfte man ja auch vor Kindern nicht sagen. Da hat man gesagt, wasch dir mal mit die Seife mit dem Mund aus. Jetzt ist sowas wie Scheiße, Arschloch, Ficken völlig normal. Das ist also popkulturell. Also diese Wörter sind völlig normal, aber in einem hohen, sogenannten hohen Haus, im Bundestag, im Landtag, darf man nicht Arschloch sagen. Da gibt's Ärger. Oder sagen Sie, gibt's da wirklich sprachlich tatsächlich ästhetische Grenzen oder moralische oder politische?
Na, ästhetisch würde ich ja nicht mal sagen. Es hat neben dem, ja, sagen wir, Entwicklung, die es immer in Sprachen gibt, das Wort geil ist, sage ich mal, noch in den 60er Jahren, wo ich groß geworden bin, ja doch eins gewesen, was außerhalb des normalen Sprachgebrauchs lag. Heute wird das ganz normal im Fernsehen gebraucht. Da hat sich etwas verändert. Das wird sich auch in Zukunft ändern. Aber die Frage ist ja, ob wir es hier nicht einfach mit einer allgemeinen Verrohung zu tun haben. Wir haben ja wiederholt darüber diskutiert, dass eine ganze Reihe Leute in die Politik gekommen sind, die, sagen wir mal, sich an keinerlei Norm mehr halten, wenngleich sie vorgeben, konservativ und rechts zu stehen. Das heißt, just die Werte, die da zum Teil traditionell gute Erziehung und Ähnliches ja eine Rolle spielen, werden dort völlig, sagen wir, ignoriert. Und das, was da passiert ist im Landtag, es geht ja immer noch darum, ob Bodo Ramelow nun den Herrn Höcke nach einem etwas absonderlichen Auftritt Arschloch genannt hat oder nicht, das ist ja nicht richtig dokumentiert, aber an der Reaktion seiner Fraktion merkt man, das muss schon so gewesen sein. Man traut ihm ja auch zu, er ist auch manchmal sehr impulsiv. Und was er natürlich sich überlegen muss, gut, die Umfrageergebnisse bezogen auf Thüringen sind ja nicht doll für die Rot-Rot-Grün. Das heißt, der präsidiale Stil, den er am Anfang gepflegt hat, wo er sehr besonnen alle umarmt hat und versucht hat einzubinden, der hat ihm mehr genutzt als das, was er da macht. Natürlich, der Applaus bei den eigenen Leuten ist da immer da. Das sieht man ja auch bei der AfD, wenn die ausfällig sind, wird zwar hinterher so getan, als ob man das ja nicht so gemeint hätte, aber im Großen und Ganzen trifft das schon den Nerv eines Teils der Klientel und die werden immer bedient. Also es wäre nicht gut und es ist die Entwicklung im Augenblick, dass eine Verrohung nicht nur auf der Straße, im Internet stattfindet, sondern leider auch ins Parlament gezogen wird. Da sollte man doch Widerstand leisten.
Lassen Sie uns über die Scheindebatte in der UNO reden. Die UNO ist immer schwer einzuordnen, was das überhaupt für ein Gremium ist, wie das legitimiert ist. Ist das eigentlich, werden da eigentlich nur Scheindebatten geführt? Ist das was Symbolisches? Was ist diese UNO?
Naja, wir haben jetzt den Sicherheitsrat, wir haben den Krieg in Syrien, darum geht's ja im Augenblick. Dann sieht man auch, wie die Weltgemeinschaft tickt und was sie für Probleme hat an dieser Stelle. Es gab ja diesen Streit um die Resolution, um den sofortigen Frieden und 30 Tage ihn einzuhalten. Erstmal alles, was in Richtung Beruhigung, Waffenstillstand führt, ist erstmal gut und die Bilder sind ja schrecklich genug, die uns dort erreichen. Natürlich sind das Scheindebatten, weil hier geht es eher darum, wer hat den Krieg gewonnen, wer hat ihn verloren, die Amerikaner haben ihn verloren, die Russen haben ihn mit Sadat zusammen gewonnen. Das heißt, es geht jetzt nur um die letzten Enklaven, wo Menschen leben, wo Kinder umgebracht werden. Das ist bei Bürgerkriegen und bei anderen Kriegen in aller Brutalität natürlich der Fall. Die Vorstellung, wir könnten hier am Schreibtisch sagen wir Kriege führen und da draußen das, was da passiert ist, geht uns nichts an. Das ist eben halt eine Illusion und die wird hier auch nochmal bewiesen. Aber wenn Sie sich anschauen, ja, diese Enklave nahe Damaskus, die wird ganz stark beleuchtet, emotional aufgeladen, hier ganz großes Thema. Das in Afrin da oben, die Türken, die ehemaligen Verbündeten des Westens massakrieren, spielt in dieser Resolution keine Rolle. Und das zeigt die Scheinheiligkeit. Das heißt, wir sind nicht auf dem hohen Ross, auch wenn wir uns da fühlen und sagen, die Russen sind die einzigen Bösen und wir sind die Guten. Das funktioniert in so einem Krieg nicht. Und da sollte man immer sehr vorsichtig sein, wenngleich ich unterm Strich immer dafür bin. Wo die Waffen erstmal schweigen, haben wir wieder eine Chance, mit Vernunft vielleicht ein Stückchen weiterzukommen.
Da müsste doch auch in der EU was passieren, dass man zumindest in der EU eine Debatte führt, auch in den gewählten Parlamenten und dieses Europa stärkt und da zumindest eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik anstrebt. Oder ist das eine Illusion?
Nein, das ist keine Illusion. Es ist nur ein langer Weg und wir haben viele Widerstände und sind ja in die EU Mitglieder dazugewachsen, die nichts am Hut haben mit demokratischen Entwicklungen zum Teil, also wenn sie Ungarn oder Polen nehmen. Also man schweift ab und das bindet natürlich die Kräfte. Aber das ist nur die eine Ebene. Natürlich, die Außenpolitik muss viel stärker gebündelt werden, weil sonst Europa ja gar nicht ernst genommen wird, weder Deutschland noch Frankreich. Schauen Sie mal, wenn die Westeuropäer mit Putin reden wollen, dann müssen Macron und Merkel zusammenreden mit ihm, dass er überhaupt mit ihnen sich unterhält. Das zeigt einfach, dass wir da wirklich ein Defizit haben. Aber aktuell geht es ja darum, wie geht das mittelfristig weiter mit den Geldern? Müssen die Leute, die ausscheren, die sich eigentlich gegen die Werte, die in der EU schon Standard waren, verhalten, genauso behandelt werden die Leute, die vernünftigerweise mithelfen, dass es weitergeht? Da hat die Merkel eigentlich ganz gut, sei ich mal, reingeschlagen, gab viel Aufregung, eine ganze Reihe Länder sind empört, dass eventuell die Unterstützung der EU gebunden wird auch an grenzkonkrete Forderungen. Und das hat sie eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Die Briten gehen raus, geht viel Geld verloren dadurch. Die Deutschen werden teilweise die Bresche versuchen zu schließen. Das ist für uns eine Bürde, die haben wir schon immer in dieser EU. Aber wie Merkel sagt, es kommt zusätzliches Geld, also schauen wir mal hin, wer das bekommt. Und da sind die Polen, die Ungarn natürlich empört und sprechen von Erpressung und von üblen Methoden. Nein, das ist schon in so einer Gemeinschaft okay. Und ich glaube, wenn jemand nicht mitziehen will, dann muss er halt zurückbleiben. Dann muss halt der Kern Europa sich nochmal neu konstituieren und weiter sich entwickeln. Insofern ist das ein Anfang, falls die Merkel gewählt wird als Kanzlerin, zeigt ungefähr die Richtung auch, wo sie mit den Franzosen zusammen hin marschieren will. Das heißt also, wir erleben hier unspektakulär zum Teil neue Weichenstellungen.
Mhm. Schließlich noch, wie kommt man gut durch die Kälte? Haben Sie einen Tipp, was man tunlichst lassen sollte und was man vielleicht tun sollte, um die nächsten Tage noch zu überstehen?
Ach na ja, da oben die im Norden, die mummeln sich richtig zu. Das heißt also, wenn man ins Warme kommt, gut ausziehen. Das vergessen viele, laufen andere Rock weiterhin rum und dicke Sachen. Wenn sie dann rauskommen, ja klar, dann gibt es Schwierigkeiten einfach durch die Überhitzung innen drin. Das heißt also, schön warm anziehen draußen, nicht nur nach der Mode gehen. Bei mir hier im Park ist eine Bushaltestelle, da sind frühmorgens die Schüler so um 8 am Schulbus und fahren dort ab. Die jungen Mädels haben im Augenblick eine schöne Mode, die passt natürlich irgendwo nach Kalifornien, aber weniger nach Deutschland bei minus 7 oder 8 Grad. Die Knöchel sind völlig ohne Socken frei und die tun mir einfach leid, die Mode zwingt sie dazu. Aber wenn man so dasteht und 10 Minuten wartet und auf seinem Handy spielt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man nächste Woche flach liegt. Und so ist das heutzutage. Man ist zu nachlässig. Kälte ist schon was, womit man, sag ich mal, ernsthaft umgehen muss.
Sagt Sergei Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und bis zum nächsten Montag. Bis dann, tschüss.
Ich hoffe, wir haben endlich mal ein paar neue, nette Nachrichten.
Das hoffe ich auch.
Also, tschüss. Dann eine schöne Woche. Tschüss.